Hier ist Saskia von Schrottgrenze. Ich bin heute zu Gast beim krachfink.de Podcast und spreche mit Nadine über unser Album Das Universum ist nicht binär. Viel Spaß beim Hören.
Dann legen wir doch mal los. Also als ich angefangen habe, für eure Platte zu recherchieren, bin ich in so eine richtige Recherchespirale gekommen. Man kann ja euer kommendes Album, das Universum ist nicht binär, man kann es einfach so hören, aber man kann sich auch tierisch intensiv damit beschäftigen. Und wirklich in jedem Text gibt es irgendwas, was man noch mal tiefer nachschauen kann und sich informieren kann.
Schön.
War das beabsichtigt oder ist es ein schöner Nebeneffekt?
Ach, ich denke, das ist schon ein Stück weit beabsichtigt. Die Texte entstehen ja auch über einen langen Zeitraum und da sammeln wir ja auch Gedanken und Phänomene, die uns begegnen, die wir dann in den Texten verarbeiten. Und klar macht man das auch mit dem Bewusstsein, dass es halt viele Inhalte gibt, die in Pop selten behandelt werden. Und von daher würde ich sagen, das meiste ist sicherlich irgendwie beabsichtigt.
Aber ist es auch beabsichtigt, dass es auf den ersten Blick, ich sag jetzt mal, harmlos herkommt und man es auch so hören kann, ohne sich damit zu befassen?
Ja, das ist etwas, was meiner Band ganz wichtig ist. Also immer zu dem Zeitpunkt, wo ich dann vielleicht zu akademisch Texte oder ja Fachbegriffe benutze aus bestimmten Bereichen, sagen wir mal aus den Gender Studies oder so, wo dann tatsächlich darauf hingewiesen wird, dass ich mir da was anderes einfallen lassen müsste, da die Begrifflichkeiten einfach zu abstrakt sind, ne? Und von daher, wir gucken schon drauf, dass da keine Hürden entstehen, dass man erstmal eine heftige Vorbildung bräuchte, um die Texte zu verstehen oder so. Also das ist immer der Spagat, der am schwersten ist und der dann auch dazu führt, dass vielleicht der ein oder andere Text ein bisschen länger dauert in der Entstehung.
Das heißt, so wie es bei mir gelaufen ist, dass ich es eigentlich erst gar nicht so tiefgründig wahrgenommen habe und dann bei genauerer Betrachtung gemerkt habe, okay, da kann man noch mehrere Stufen einsteigen, das ist eigentlich optimal.
Ich finde das schön, wenn du das sagst, dann ist es genau richtig für mich.
Aber die Themen gehen euch auch nicht aus, oder? Ich habe nicht den Eindruck, dass ihr Themen doppelt behandelt.
Das ist ein tolles Kompliment. Also ich glaube, Realität ist so komplex, dass man, wenn man genau hinschaut, immer wieder Aspekte findet in allen Bereichen, die ja Grundlage sein können, um einen neuen Text zu schreiben über etwas, was man noch nicht in der Art behandelt hat. Also allein das Thema Liebe oder so bietet so viele Facetten und so viele Perspektivmöglichkeiten, dass man da nicht unbedingt immer das Gleiche bedienen muss, was in der Popmusik oder sagen wir mal in einer sehr kommerziellen Popmusik ja gerne gemacht wird, ne? Aber notwendig ist es eigentlich nicht, denn die Realität ist so komplex, dass man immer wieder verschiedene Deutungsebenen finden kann.
Du hast jetzt Popmusik gesagt. Das ist mal so ein Ansatzpunkt. Also eure Band gibt es seit 1994 und das muss man jetzt, auch wenn ich eben im Vorgespräch gesagt habe, dass ich so nicht so Fan von ausschweifenden Einführungen bin, aber ich finde es schon bemerkenswert, dass du und Timo mit 12 angefangen habt, diese Band zu gründen. Das ist schon heftig und die jetzt wirklich immer noch besteht. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn man euch jetzt irgendwie stilistisch einordnen will, dann war das wahrscheinlich mit 12 vielleicht ein Krach oder Punk im besten Fall. Dann ging es über in Indie. Und jetzt, wie würdest du das beschreiben, was ihr jetzt macht? Man sagt, also ich habe gehört, queer Indie-Pop, finde ich, trifft es auch nicht so wirklich.
Ja, das ist immer schwer zu kategorisieren, ne? Wir haben auch viele Post-Punk-Einflüsse drin, viel wavige Einflüsse, poppige Momente, poppige Elemente, natürlich auch Rock'n'Roll einfach. Also wir bedienen uns da, glaube ich, ziemlich freimütig, würde ich sagen. Wir haben ja auch schon 10 Alben gemacht, muss man dazu sagen. Und alle bringen Ideen mit in den Proberaum und wir nehmen das, was dann am Ende uns alle überzeugt, ne? Und da kommt dann eben auch viel Crossover in stilistischer Hinsicht bei raus.
Wenn man so ein ganz kleines bisschen deine Vita durchgeht, dann findet man ja da auch wirklich Ausschläge in alle möglichen Richtungen. Also einfach mal so reingeworfen, Kommando Sonnenmilch, das Bierbeben.
Ja, die beiden Bands sind ja auch schon sehr unterschiedlich. Kommando Sonnenmilch ja eigentlich so eine eher typische Hamburg-Punk-Band und das Bierbeben mit Elektro-Clash oder Elektro-Punk ja auch schon was ganz anderes.
Richtig, genau. Dirty Dishes hatte ich noch aufgeschrieben und Station 17.
Ja, Dirty Dishes habe ich nur produziert. Das ist eigentlich das Werk von Jan Müller und Rasmus Engler. Da war ich immer nur als Produzentin dabei.
Was mich aber total, ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, ich habe es ehrlich gesagt in Wikipedia gefunden, aber eine Vorliebe für Soundscapes und atonale Musik.
Ja, da habe ich auch ein paar Tonträger gemacht mit Drone-Musik, mit experimentellen Musikarten, auch so richtig Noise und so. Das war so die Zeit in den 2000ern. Das mache ich mittlerweile ab und zu nochmal zu Hause, ja.
Das ist aber schon eine bemerkenswerte Range, wenn man jetzt von Pop anfängt, also popkulturelle Musik, die leicht verständlich und leicht zugänglich ist, zu Drone und atonaler Musik. Das ist schon ein ganz schöner Sprung. Hast du dann immer so Phasen oder finden diese unterschiedlichen Musikgenres bei dir gleichzeitig statt?
Also im Machen habe ich natürlich Phasen, wo ich mich auf bestimmte Sachen dann mal so schwerpunktmäßig festlege oder was heißt festlege, wo ich mich mehr mit beschäftige als in anderen Zeiten. Aber so von den Hörgewohnheiten her findet das immer häufig auch gleichzeitig statt. Es kommt immer darauf an, was für Platten in welchem Bereich rauskommen. Ne? Wenn wieder eine tolle Noise-Platte rauskommt, die mich richtig fesselt, dann höre ich auch viel Noise und vielleicht parallel dazu die neue Alicia Keys oder die neue Beyoncé oder so. Das ist für mich recht unproblematisch. Ich weiß, das geht nicht allen so und auch nicht allen, die mit mir Zeit verbringen in einem Raum. aber ich hatte da immer schon vielseitiges Interesse und bin dann auch sehr neugierig und habe auch einen Freundeskreis, wo unheimlich viel verschiedene Musik gehört wird. Also von daher schnappe ich auch viel auf, ne, von FreundInnen und kann mich auch für viel verschiedene Sachen begeistern.
Ja, wobei man halt nochmal sagen muss, dass es bei dir so eine Antwort auch eine andere Qualität hat. Das kennst du bestimmt auch. Es gibt Leute, die konfrontiert man mit einem, ich sage jetzt mal, außergewöhnlichen Musikgeschmack und die sagen dann immer, ich höre auch alles. Und dann legst du denen mal was vor. Nee, also so war das jetzt nicht gemeint. Also dann doch nicht alles. Jetzt lass uns aber mal wieder über Schrottgrenze sprechen und über die Platte. Wann habt ihr denn angefangen, an der Platte zu arbeiten? Also wie lange ist so der Vorlauf, bis ihr so eine Platte vorlegen könnt?
Ich glaube, die ersten Sachen haben wir angefangen so Ende oder Mitte 2020. Das war ja im Grunde auch die Corona-Zeit. Und wir hatten ja im Jahr vorher auch erst ein Album gemacht, Alles zerpflücken. Hatten noch ein bisschen live gespielt, dann kam Corona und dann haben wir an verschiedenen Sachen gearbeitet. Wir haben eine Coverversion für einen tollen Rio Reiser Tributsampler gemacht. Wir haben Remixe gemacht für Finna oder für Shirley Holmes, auch ganz unterschiedliche Acts. Und dann fing das so langsam an in der zweiten Hälfte von 2020, dass wir wieder eigene Stücke ausprobiert haben. Überwiegend allerdings über das Zuschicken von Musik, weil wir uns ja nicht so oft gesehen haben, Corona-bedingt. Wir haben also auch nicht geprobt in der Zeit. Und dann haben wir erstmal Ideen gesammelt, jeder zu Hause. Und dann haben wir die rumgeschickt und haben auch zu Hause auf den Sachen gejammt, jeweils auf den Sachen des anderen auch. Und sind dann 21 wieder häufiger im Proberaum gewesen, haben auch wieder live gespielt und so. Und dann nahm das so seinen Lauf. Und ins Studio sind wir gegangen Mitte letzten Jahres. Also haben wir schon 2 Jahre dran gearbeitet, würde ich sagen.
Würdest du sagen, so rein in künstlerischer Hinsicht, dass dieses Arbeiten auf Distanz, das ja bestimmt neu für euch war, dass das auch euch irgendwas eröffnet hat, an das ihr vielleicht sonst als Band gar nicht gekommen wärt?
Ja, uns hat das ganz gut getan. Also es war eben so, dass jede Person zu Hause auch irgendwie sehr frei mit Ideen hantiert hat, was vielleicht im Proberaum sonst so zeitbedingt, settingbedingt auch oftmals nicht zustande kommt, ne? Weil man vielleicht viel ungeduldiger wäre im Kollektiv und sagen würde, okay, die Idee ist jetzt ein bisschen abwegig oder der Groove ist uns vielleicht im Moment noch fremd oder so, den stellen wir erstmal zurück. Und so hatte jede Person ziemlich viel Zeit, auch sich mit den Ideen der anderen Person zu beschäftigen.
Finde ich interessant. Ich höre das jetzt immer wieder in Interviews, dass dass mir Leute sagen, also ohne jetzt der Pandemie wirklich was Positives abzugewinnen, aber dass es eigentlich ganz gut ist, wenn man mal kurz ohne Feedback arbeitet und auch aus diesem Kollektivband rausgeht. Ist interessant.
Total. Also ich fand es auch eine interessante Erfahrung. Ich glaube, das ist eine Frage der technischen Nutzung, ne? Also der Nutzung von technischen Möglichkeiten, die auch schon länger eigentlich in der Form da sind. aber wo die Gewohnheit als Band eben eine andere war und die wurde halt aufgebrochen durch die Pandemie. Das ist so ein Side-Effekt, den man vielleicht mal mitnehmen kann für das ein oder andere Projekt.
Mhm. Das heißt, man kann schon sagen, dass die Pandemie Einfluss hatte, natürlich vielleicht nicht inhaltlich, wobei das ja in jedem Leben stattfand, aber auch ein bisschen auf den künstlerischen Prozess. Jetzt bist du ja auch versiert im Bereich Tontechnik und Produktion. Ist es dann auch in eurer Hand? Machst du das auch?
Nur die Pre-Production, also die Vorproduktion. Die Studioaufnahmen betreue ich nicht. Zum einen reicht mein Know-how da nicht unbedingt aus, zum anderen finde ich schwierig, Künstlerin zu sein und Technikerin. Das würde mir auch was nehmen, ja. Also ich müsste dann mich sehr auf technische Prozesse konzentrieren und dann bin ich nicht in der Lage, kreativ zu arbeiten. Also ich möchte auch immer mal einen Schritt zurückgehen können und mir anhören können, okay, was haben wir denn jetzt gespielt? Wie klingt's denn? Mhm. Wie fühlt sich's an? Ne? Also das Gefühl ist ja wahnsinnig wichtig. Und das kann ich als Person so multitasking-mäßig überhaupt nicht, wenn ich dann an irgendwelchen Reglern drehe und mir überlegen muss, okay, welches Gerät brauchen wir jetzt oder welchen Kompressor oder was auch immer. Das ist mir einfach zu viel. Deswegen haben wir wieder mit Christian Kühl produziert. Der hat auch Alles zerpflücken und Glitzer auf Beton, die beiden Platten vorweg produziert. Und da haben wir jetzt die dritte Platte zusammen produziert und haben dann für den Mix noch Oliver Zülch dazugeholt. Das ist ein toller Mischer, der unter anderem die Ärzte, The Notwist und sowas gemacht hat. Viele, viele andere tolle Platten auch noch tontechnisch betreut hat. Mhm. Ja, mit dem Team haben wir dann losgelegt, ne? Und da habe ich dann auch genug Luft, mir anzuhören, wie klingt meine Stimme, wie ist der Flow und sowas, ne? Das geht mir alles verloren, wenn ich mich auf technische Details konzentriere.
Aber du kannst es gut abgeben, weil es gibt ja Leute, die wissen das zwar, ja gut, das ist wichtig, glaube ich, ne?
Ja, ich freue mich sehr, wenn die anderen, dann, also wenn die externen Mitarbeiter dann von außen kommen und man das endlich alles abgeben kann. Die Demo-Phase ist dann manchmal schon intensiv genug, wenn man mit irgendwelchen Sachen struggelt und so. Das kennt ja jede Band irgendwie. Ja. Stücke, die schwieriger sind als andere und so. Und dann kriegt man das Demo schon nicht richtig hin und so. Und das ist dann eine richtige Erlösung, wenn Christian und Oliver da drauf arbeiten.
Du hast jetzt schon die beiden Vorgängeralben, Alles zerpflücken und Glitzer auf Beton erwähnt, die ja zusammen mit dem neuen Album, Das Universum ist nicht binär, eine queere Trilogie, ein Wort, das ich immer falsch ausspreche, möchte ich immer Triologie sagen, eine queere Trilogie bilden sollen. Inwiefern, also was genau beinhaltet denn diese Trilogie? Ich denke mal nicht, dass damit jetzt alles gesagt ist.
Nee, das ist nicht gemeint. Also ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, ich glaube, es gibt den Punkt nicht, an dem alles gesagt ist. Ja, es gibt vielleicht den Punkt, wo man keine Lust mehr hat, was zu sagen. Aber nein, wir werden weiter auch sicherlich queer-feministische Themen aufgreifen auf Folgeplatten, die es hoffentlich geben wird. Es ist einfach so, dass diese drei Platten, so wie sie da jetzt sind, sowohl inhaltlich von den Themen her total ineinander greifen und von einem Punkt ausgehen bei Glitzer auf Beton, der quasi so eine Art musikalisches Coming-out war, ne, was also zum einen mich als Person betrifft, zum anderen aber auch das Thema Queerness an sich im deutschsprachigen Indie-Rock nochmal sehr breit aufbereitet hat, sehr sichtbar gemacht hat. Dann ging es über Alles zerpflücken, was eine viel politischere oder explizit politischere Platte nochmal ist, die sehr viel rauer ist und fast wie so ein Live-Album auch fast live eingespielt wurde. Dann hin zu Das Universum ist nicht binär, wo es thematisch eigentlich nochmal so wie so ein Wrap-up alles sozusagen auf ein Level, auf so ein Plateau gehoben wird. Nämlich es geht dann irgendwie um Themen, finde ich, die alle Aspekte dieser Platten umfassen. Ne? Zum Beispiel geschlechtliche Selbstbestimmung, Emanzipation, queere Emanzipation, Feminismus, also Queer-Feminismus. Oder auch eben, was mir besonders wichtig war, Trans-Themen, ne? Wie zum Beispiel in Dysphorie in dem Song. Mhm. Das ist einmal die inhaltliche Verwandtschaft dieser Platten und ich finde auch musikalisch hat sich das genauso entfaltet. Also es fing an mit sozusagen dieser eher garagigen Jangle-Pop-Phase von Glitzer auf Beton über die Live-Roughness von Alles zerpflücken jetzt hin zu einer Produktion, die nochmal ein ganzes Stück größer ist, ein ganzes Stück mehr Instrumente vereint, die also sehr reichhaltig ist auf das Universum, ist nicht binär. Und von daher, finde ich, haben wir da auch eine Entwicklung gezeigt, sozusagen, die aufeinander aufbaut. Das ist eher so der Trilogie-Gedanke. Zum dritten auch noch die Covers. Ne? Also die Covers bauen auch wie so Phasen aufeinander auf. Ne? Das Cover von Glitzer auf Beton hat diesen Coming-Out-Charakter mit Pink und Lila, Pink und blauen Farben und ging dann ins Lilane bei Alles zerpflücken und ist jetzt bei Das Universum ist nicht binär, sind alle Farben nochmal drin. Ne? Ist das ganze Spektrum quasi abgebildet. Also es ist keine Trilogie, die geplant ist, aber die tatsächlich auf allen künstlerischen Ebenen, finde ich, so, wie sie jetzt ist, organisch gewachsen ist.
Schön, dass du das jetzt noch gesagt hast. Dass darauf hätte meine Frage jetzt angespielt, auf das Cover, weil ich es schön fand, dass ihr auf diesem Cover jetzt als Band zu sehen seid. Mhm. Und so grundsätzlich, also abgesehen von der Musik, habe ich auch immer so eine so Farben, da gibt es auch ein Wort dafür, das mir jetzt nicht einfällt, zu den Platten im Kopf. Und die erscheint mir jetzt so sehr schrill, sehr bunt. Mhm. Während die anderen eher, du hast es jetzt eben selbst gesagt, das erste war ein bisschen zurückhaltender, das zweite war so eine Mischung aus ein bisschen nach vorne wagen auch nicht. Und das ist jetzt sehr präsent alles, finde ich, auch in den Videos und auch, wie gesagt, mit dem Artwork. Das ist schön, dass du es jetzt gesagt hast, hast die Frage beantwortet, ihr habt euch dabei was gedacht, das wäre die Frage gewesen.
Ja, wir haben uns dabei was gedacht, aber man muss auch sagen, die Entwicklung ist so entlang der Produktion gewachsen und ist immer mehr zu einem Plan erst geworden im Machen. Ne? Und das ist auch in den Videos gut sichtbar. Die Videos basieren ja auf der Zusammenarbeit mit ganz vielen KünstlerInnen. Ne? Seit dem ersten Video Sterne von Glitzer auf Beton bis jetzt zum neuesten Das Universum ist nicht binär oder Happy Land, welches noch kommt im Februar. Mhm. Ist es im Grunde ein KünstlerInnen-Kollektiv, mit dem wir gearbeitet haben, was immer mehr gewachsen ist an Personen, die Ideen eingebracht haben, an Konzepten, die aus den Songs heraus entstanden sind. Und auch da sieht man, das ist aufgegangen wie so ein Strauß Blumen. Ne? Das ist nichts, was man 2017 so hätte planen können. Ne? Also wir sind da from the scratch gestartet und da hat sich ganz viel entfaltet. Und deswegen hatte ich da diese Trilogie oder wir diese Trilogie ausgerufen, ne? Weil es einfach so eine schöne Entwicklung war, die wir so gar nicht erwartet hatten, ehrlich gesagt.
Und ihr seid als Band, du hast jetzt selbst gesagt, 2017 war so quasi seid ihr auf diesen Pfad gegangen, so würde ich es jetzt mal nennen, also auf diesen Entwicklungspfad. Und ihr steht immer noch relativ alleine da, was Indie angeht. Es gibt viele Genres, in denen sich was tut, gerade Hip-Hop nimmt man jetzt so wahr. Und es gab auch früher viele Bands, aus anderen Ländern, in Deutschland glaube ich noch nie, ne? Die da irgendwie jetzt queer-feministische Themen, also deutsche Band würde mir jetzt keine einfallen, die das ähnlich gemacht hat.
Ja, es gibt Bands, die das auch machen, aber das ist halt eben vielleicht dann eher im Punk, ne? Da fallen mir schon Bands ein, wie Deutsche Leichen, die wirklich queer-feministische Texte gemacht haben, auch schon vor Jahren. Die Band Rauchen hat viele feministische Texte gemacht, und da gibt es halt noch einige mehr. Shirley Holmes auch, wenn man genauer hinhört. Ne? Also es gibt schon Bands, die das machen. Da stehen wir nicht unbedingt alleine. Da mit einigen von denen, die ich jetzt genannt habe, haben wir auch Kontakt und machen auch mal was zusammen. Ne? Mit Shirley Holmes haben wir ja auch für deren Remix-Projekt einen Song neu interpretiert. Und wir korrespondieren auch viel mit Hip-Hopperinnen. Ne? Also wir haben Finna auf dem neuen Album gefeatured bei dem Song Happy Land. Den Song haben wir auch zusammen mit ihr geschrieben. Ebenso auf dem letzten Album gab es eine Zusammenarbeit mit Suki, die auch eine ganz wichtige Impulsgeberin für mich ist, als Texterin eine Sprache zu finden für queer-feministische Inhalte. Und das hat Suki schon sehr, sehr früh in ihrer Karriere gemacht. Also schon so um 2009, 2010 herum. Und ich habe sie dann auch recht früh entdeckt über ihr Video Pro Homo. Mhm. Und das waren so erste Eindrücke für mich, die mich sehr empowert haben und die mir eine Idee davon gegeben haben, wie sowas auf Deutsch klingen kann. Es ist eben auch sehr schwierig, ohne so eine Art von Role Models, diese Art der Textschreibe einfach aus den Angeln zu heben. Also finde ich zumindest. Ne? Mhm. Und das könnte ein Grund sein, warum es immer noch relativ selten der Fall ist. Es gibt eben sehr, sehr viel eher heteronormativ geprägte Musik und dementsprechend auch sehr, sehr viele KünstlerInnen, die sich auf sowas konzentrieren.
Ich gehe ganz kurz nochmal einen Schritt zurück. Hast ja. vollkommen recht, Punkbands gibt es sehr viele. Mir ging es jetzt wirklich um Indie-Bands, also Indie-Musik mit solchen Themen. Da würde mir jetzt niemand einfallen. Und Suzuki, ich wollte vorhin auch schon nachhaken, als du kurz gesagt hast, dass deine Band darauf Wert legt, dass du die Texte so schreibst, dass du sie möglichst versteht. Da würde ich gerne nochmal nachhaken, wo genau liegt denn der Konflikt? Also ich finde auch, genau wie du sagst, Suki macht das auch super. Ich empfinde das nicht als zu, wie sagt man denn? Mir fällt gerade nicht das Wort ein, hilf mir doch mal
akademisch,
bitte. Oder? Akademisch, genau. Akademisch ist ja das, was man gerade Suki immer vorgeworfen hat, zu Unrecht, finde ich. Ich empfinde es nicht so. Geht es dir als Texterin und ihr dann darum, aber natürlich auch besonders genau zu sein? Es bringt ja nichts, wenn du so singst, dass jeder versteht und damit die Leute vielleicht nicht richtig ansprichst, zum Beispiel das richtige Wort nicht verwendest, ne?
Ja, das ist immer wieder die Krux dabei. Da sind auch schon Texte wieder in die Schublade gegangen, weil ich das nicht lösen konnte, ne? Das kann natürlich passieren. Dass man da nicht den Dreh hinkriegt. Aber was ich natürlich mache, um das zu umspielen, ist einfach, ich tausche mich mit ziemlich vielen Menschen über meine Texte auch aus im Vorfeld. Also sowohl mit Suki tue ich das, als auch mit Finna und auch noch einer ganzen anderen Reihe von Personen, denen ich das schicke und wo wir dann darüber diskutieren und eventuell auch mal nach Synonymen oder nach anderen Formulierungen oder so an einem anderen Fokus suchen. Das passiert schon. Das ist natürlich im Vorfeld viel Arbeit, aber ja, wenn man den Anspruch hat, diese Themen zu bringen, dann hat man auch vielleicht so ein bisschen so ein Verantwortungsbewusstsein dafür, weil man möchte, also mir bedeuten diese queeren Themen einfach auch wahnsinnig viel. Ich will da jetzt keinen Mist raushauen, sag ich mal.
Ja, voll. Und wenn wir nachher über die Texte sprechen, dann werde ich dir mal sagen, über was ich zum Beispiel gestolpert bin, weil man geht ja immer davon aus, also es gibt sehr, sehr viele, ich sage jetzt mal so Standardfloskeln, wenn es um so Themen wie Trans geht, die einfach so kursieren und die alle benutzen und jeder denkt, das ist okay. Und wenn man dann mal vielleicht nochmal woanders schaut, dann merkt man, oh nee, war eigentlich gar nicht so okay. Und ich bin mir auch manchmal unsicher, ist das Wort jetzt eigentlich in Ordnung? Darf man das, sollte man es vielleicht nicht sagen, weil es vielleicht verletzend ist? Da würde ich nachher gerne mal mit dir speziell bei einem Song drüber sprechen, wo ich wirklich so eine Hürde hatte und dachte, ich weiß gar nicht, ob ich das so fragen darf oder fragen soll. Aber jetzt lass uns noch mal kurz zurückgehen zu den Fotos, die Chantal Paulsen gemacht hat.
Ja, Paulsen Giddings.
Doppelname.
Ja, Doppelname.
Okay. Da habt ihr ihr irgendwelche Anweisungen gegeben, was sie tun soll?
Also wir machen mit Chantal schon seit vielen, vielen Jahren Fotos. Wir kennen Chantal als Veranstalterin noch aus den frühen 2000ern, wo sie uns mal in Wertheim veranstaltet hat, Anfang der 2000er. Also das ist eine langjährige Freundschaft. Wir machen tatsächlich sehr, sehr frei Fotos. Also wir geben nicht so viel vor. Wir haben dieses Mal eine tolle Ausstattung gehabt, die wir auch zusammen mit Finna erstellt haben. Und Chantal ist da unheimlich gut im Improvisieren und hat, finde ich, ein tolles Auge dafür, so Momente einzufangen. Auf was wolltest du konkret hinaus?
Ich wollte konkret hinaus, ob ihr einfach zu ihr gesagt habt, fotografier uns so, wie du uns siehst als Band, oder ob ihr da, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, dass du jetzt zum Beispiel bei den Texten nochmal sehr detailliert drüber gehst, dass bei der Optik, bei so einem Bandfoto, ob ihr da einfach locker seid und sagt, fotografier uns mal. Oder ja.
Das funktioniert auch bei, wir sind ja keine Models oder SchauspielerInnen oder so. Das funktioniert bei uns auch nur, wenn das ganz locker ist. Sonst, also die anderen Fotosessions, wo wir irgendwie steif drauf aussehen oder so, die gab es auch in der Vergangenheit und so. Und da, also Inszenierungen sind immer ein dünnes Eis für uns als Band.
Vielleicht fangen wir am besten mal mit dem Wort binär im Albumtitel an. Mhm. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass viele Leute überhaupt gar nicht wirklich wissen, was binär bedeutet und das wahrscheinlich schon wahnsinnig kompliziert finden. Ich würde mal mit einer einfachen Definition vorlegen und dann kannst du ja vielleicht noch ergänzen, was binär eigentlich bedeutet. Das ist eigentlich ganz simpel. Binär ist, kennt man zum Beispiel vom Computer, der mit Einsen und Nullen rechnet, und es bedeutet einfach nur, dass es von einer Sache zwei Sachen, also von, dass es zwei Seiten gibt. Also zum Beispiel Mann und Frau doppelt und paarweise immer. Und das ist halt eben nicht so. Wäre eine Definition, die so stimmen würde, ne?
Ja, also wir wollen ja darauf hinaus, dass der Geschlechterbegriff nicht binär ist, ne? Das erklärt sich ja dann im Song auch, sondern das Geschlecht ein Spektrum ist, ne? Geschlecht bedeutet eben nicht nur, dass man Mann und Frau vor sich hat, sondern also die als festgeschriebene, stereotypisierte Begriffe, sondern das Geschlecht ein Spektrum ist, was sehr, sehr viel mehr umfasst, sehr, sehr viel mehr Varianten von Geschlechtern umfasst, ne? Zum Beispiel nicht-binäre Personen, Transpersonen, intersexuelle Personen, Personen, die vielleicht genderfluid sind, Personen, die vielleicht agender sind, die sich überhaupt mit gar keinem Geschlecht außen identifizieren können. Wir begreifen, also es ist nicht nur wir, sondern die Gender Studies begreifen Geschlecht dahingehend eben als Spektrum und nicht als zweipoliges Konstrukt, wie es in unserer Gesellschaft immer noch überall vertreten ist und wie unsere Gesellschaft Geschlecht organisiert. Und Geschlecht ist auch dahingehend nicht von Genitalien abhängig. Ne? Das ist dann die nächste Lektion, die wir aus den Gender Studies kennen und die wir auch anhand von Personen wie mir zum Beispiel belegt sehen. Ich bin eine Frau und ich habe keinen Uterus. Ne? Und das ist in einer binären Geschlechterkonstruktion ist das gar nicht vorgesehen. Ne? Da bin ich assigned male at birth, wie man so schön sagt, also bei der Geburt als männlich bezeichnet und damit hat sich's, ne? Nur aufgrund von anatomischen Merkmalen. Und das funktioniert halt nicht für Lebensrealitäten, wie ich sie lebe.
Ich greife mal jetzt ein bisschen vor zu der Frage, die ich eben schon angedeutet habe, weil du es jetzt eben selbst gesagt hast. Das ist zum Beispiel so eine landläufig häufig verwendete kurze Definition. Personen, die trans sind, sind im falschen Körper geboren und das wird jetzt angeglichen. In dem Song, der Titelsong, der heißt auch Das Universum ist nicht binär, singst du, korrigier mich bitte, wenn ich dich jetzt falsch zitiere, nicht im falschen Körper geboren, sondern in der falschen Gesellschaft.
Genau, Transpersonen gehen nicht unbedingt diesen Weg, den die Gesellschaft ihnen da schon wieder fremdbestimmt vorschreibt, nämlich dass sie sich medizinisch an ein Zielgeschlecht angleichen, ja, sondern es gibt durchaus Transpersonen, die machen gar keine medizinischen Maßnahmen, die möchten auch gar keine medizinischen Maßnahmen, begreifen ihr Gender aber dennoch nicht als beispielsweise ich aus meiner Perspektive als männlich. Ne? Mhm. Genau, wiederhole die Frage nochmal.
Die Frage, die sich daraus ergibt, ist einfach, ist es unverschämt, wenn man sagt, im falschen Körper geboren
und absolut, das wird jetzt angeglichen? Absolut, an meinem Körper, an unseren Transkörpern, ja, an all den Körpern, die das betrifft, ist überhaupt nichts falsch, sondern die Fremdbestimmung durch eine Gesellschaft, die einen binären Geschlechterbegriff vorschreibt, ne, die ist diskriminierend, die ist einschränkend, die ist entwürdigend. Die zwingt Transmenschen dazu, entwürdigende gesetzliche Verfahren zu durchlaufen. Bis vor einigen Jahren haben diese Verfahren noch dazu geführt, dass also im Grunde eine Zwangssterilisation vorgenommen wurde. Das ist also eine ganz, ganz fremdbestimmende, entwürdigende Situation, in der Transpersonen in Deutschland bis zum heutigen Tag leben müssen. So. Und dafür gibt es überhaupt keine Rechtfertigung. Und es gibt zahlreiche gerichtliche Auseinandersetzungen mit dem transsexuellen Gesetz, in denen klargestellt wurde, dass es nicht vereinbar ist mit Artikel 3 der Würde des Menschen. Daher brauchen wir jetzt allerspätestens dieses Jahr das geschlechtliche Selbstbestimmungsgesetz, ne, was ja auch dieses Jahr in den Bundestag kommen soll. Endlich. Ja. Wir blicken aber auch zurück auf Jahrzehnte, in denen in diesen Bereichen einfach nur Stagnation vorherrschte, ne? Und zwar eine gewollte Stagnation. Also das heißt zum Beispiel in der CDU-regierten Zeit wurde alles dahingehend immer wieder weggeschoben. So, und das hat eben auch zu tun mit einem gewollten Macht- und Herrschaftserhalt. Es gibt sehr, sehr viele konservative Kräfte in unserer Gesellschaft, die Transpersonen ganz bewusst unterdrücken und klein halten, weil dieser Aufbruch der geschlechtlichen binären Ordnung auch eine Gefährdung der eigenen Macht- und Herrschaftsverhältnisse bedeuten kann. Ne?
Ja, das ist total wichtig, was du jetzt gesagt hast, weil natürlich denken Menschen, die normal im Kopf sind, die denken jetzt eigentlich, wo ist das Problem? Das obliegt doch jeder Person selbst, welchem Geschlecht sie sich zugehörig oder gar keinem Geschlecht oder, wie du sagst, genderfluid oder gar keinem Geschlecht zugehörig fühlt und wie die Person das ausleben möchte. Das ist ja vollkommen Wumpe, aber wir haben natürlich auf der anderen Seite die jetzt von dir angesprochenen gesetzlichen, ich will es gar nicht Hürden nennen, das ist es einfach menschenverachtend. Das ist genau, wie du jetzt eben gesagt hast. Und die müssen deswegen zwingend angepasst werden, damit man sich ja auch auf irgendwas berufen kann.
Absolut. Und jetzt habe ich den Faden wieder verloren. Man merkt es schon spät. Erzähl. Nächste Frage.
Nächste Frage. Also muss man vielleicht sagen, was ein super toller Service ist, ist, dass wenn man von euch bemustert wird oder von eurem Label, von der Plattenfirma, dass man kleine Texte bekommt zu den einzelnen Texten. Das ist zum einen sehr hilfreich und zum anderen kann das, glaube ich, auch nicht jede Band machen, weil eben nicht jede Band mit jedem Text etwas auszusagen hat. Und du hast da verraten in diesem Text, dass der Song Das Universum ist nicht binär beeinflusst war von Monika Treutz Dokumentarfilm Gendernauts. Ich habe gesehen, es gibt, glaube ich, jetzt einen Nachfolgefilm dazu.
Ja, Generation.
Genau, der ist jetzt relativ neu.
Ja.
Also inwiefern ist der Song davon, also natürlich nur inhaltlich, oder hast du in dieser Dokumentation auch irgendwas gesehen, was dir jetzt vielleicht fremd war?
Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr berührende Dokumentation, die in mir nochmal den Wunsch verstärkt hat, einen Song über das Thema zu schreiben. Ne? Also der Film ist in den 90er Jahren entstanden, ich glaube in San Francisco, und porträtiert die trans-queere Szene in San Francisco oder einen Teil davon. Und es sind, glaube ich, 8 oder 9 Personen, die in dem Film porträtiert werden und die ihre Auffassungen von Geschlecht und die Arten und Weisen, wie sie Geschlecht leben, im Film veranschaulichen. In dem Film gibt es ganz berührende Momente, wo sehr, sehr fortschrittlich über den Geschlechterbegriff gesprochen wird. So fortschrittlich, dass es heute noch für viele BundesbürgerInnen sicherlich sehr beeindruckend sein würde, wenn sie den Film sehen würden. Mhm. Und also der wurde vor fast 30 Jahren gedreht, ne? Das war der erste Teil. Und der zweite Teil, der jetzt rausgekommen ist, porträtiert die gleichen Personen nochmal 30 Jahre später in San Francisco.
Ah, okay, und sehr interessant.
Bringt dann auch eine Entwicklung zutage, die auch wiederum sehr ergreifend ist, denn San Francisco ist ähnlich wie deutsche Metropolen auch sehr stark von der Gentrifizierung betroffen. Mhm. Und die ganzen Gayborhoods, diese ganzen historischen queeren Viertel, in denen ja auch die ersten CSDs stattgefunden haben, beziehungsweise der Stonewall Riot und so, auf dem die ganze CSD-Geschichte beruht, sind jetzt mittlerweile so gentrifiziert, dass also die ganze Szene und auch diese Personen, die im Film porträtiert werden, an die Ränder der Stadt oder aufs Land ziehen mussten. Und natürlich ja auch eine gewisse Desillusionierung sozusagen gegenüber dem ersten Film stattgefunden hat. So, das ist nicht die einzige Message, die der Film hat. Der Film hat auch ganz viele persönliche Momente eingefangen, wo man dann auch merkt, da sind Personen, die trans sind, die auch ein unheimlich glückliches und erfüllendes Leben gelebt haben und andere eben wiederum nicht. Also das ist sind eher sehr ehrliche Filme und die kann ich wirklich wärmstens empfehlen.
Wo kann man die schauen? Gibt es die irgendwo zu streamen?
Gendernauts gibt es auf DVD auf jeden Fall. Streamen weiß ich nicht. Generation habe ich jetzt gesucht, habe ich noch nichts gefunden. Den habe ich nur auf dem Queeren Filmfestival mal gesehen. Letztes Jahr.
Die Vorschau habe ich gesehen, genau. Letztes Jahr kam da raus dann auch, ja?
Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr.
Ah, ja. Es gibt eine Zeile in diesem Song, die fand ich motivierend und dachte mir, das kann man eigentlich auch extrem positiv auslegen. Und zwar heißt es, wir bauen das Raumschiff, während wir es fliegen.
Ja.
Hast du manchmal auch Momente, in denen du dir denkst, eigentlich ist es irgendwie auch gut, dass man das jetzt alles neu definieren kann und dass es quasi komplett neu aufzurollen ist, hat ja auch Vorteile.
Ja klar, also man sieht es ja auch an den jüngeren Generationen, wie viele Entwürfe und Lebensentwürfe und Entwürfe von Geschlecht ja auf einmal sichtbar werden, ne? Beispielsweise durch Internet. Präsenzen durch Influencerinnen, durch Szenen, durch Musikacts, alles Mögliche. Also es gibt eine neue Sichtbarkeit von queeren Lebensentwürfen, die also um einiges vielfältiger ist, als sich das Menschen noch vor 10 Jahren vorstellen konnten. Mhm. Und das ist natürlich was unheimlich Schönes. Deswegen sage ich, wir bauen das Raumschiff, während wir es fliegen. Mhm. Weil wir wissen nicht, wo die Reise dahin geht so und wie vielfältig die Entwürfe noch werden. Und ich finde, das ist was unheimlich Schönes, weil das ist auf jeden Fall ein Beleg dafür, dass Geschlecht dann wirklich selbstbestimmt gelebt wird. Ne? Mhm. Und dass Leute nicht sagen, Saskia ist trans und hat das Pronomen sie und deswegen muss ich das jetzt auch so empfinden, deswegen muss ich das jetzt auch so leben. Ne? Das will ich ja gar nicht, ne? Oder das will auch keiner. es ist völlig okay, wenn Leute Neopronomen benutzen oder gar keine Pronomen. Und ich muss mich drauf einstellen. Ne? Und deswegen finde ich es auch gut, wenn man Menschen kennenlernt und erstmal eine Pronomenrunde macht oder sich über solche Dinge im Laufe eines Gesprächs vielleicht auch austauscht, ne? Was ja auch nicht unbedingt vorgesehen ist in der normalen Kommunikation. In der normalen Kommunikation wird eine Pronomenrunde immer erstmal als seltsam empfunden.
Ja, das stimmt. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, ob dass ich die irgendwie im beruflichen oder privaten Kontext schon mal erlebt habe. Aber im Prinzip sind wir quasi wieder da, was du relativ am Anfang gesagt hast, was du gerne mit der Platte erreichen möchtest, dass Leute sich vielleicht, ich will gar nicht mal sagen, trauen, nach außen zu gehen, aber vielleicht auch trauen, in ihrem eigenen Gehirn Gedanken zuzulassen, wie vielleicht könnte es bei mir so und so sein, ich setze mich mal damit auseinander, ich lasse das überhaupt zu. Mhm. Weil natürlich, wenn du gar nicht damit konfrontiert wirst und vielleicht nicht gerade in Berlin wohnst oder in Hamburg, sondern ich weiß nicht, wie es damals war in Peine, wo du jetzt gewohnt hast.
Ja, aber provinziell.
Dann ist es natürlich, also ich denke mal, das erste Outing hat man ja immer in jeder Hinsicht, egal um was es geht, ob es um Sexualität geht oder um irgendwelche Dinge, mit denen man hadert, die hat man ja immer mit sich selbst.
Ja.
Und das ist das, was ja jetzt ins Rollen kommt, was ich schön finde zu sehen und wo natürlich konservative Leute sagen, oh, jetzt kommen die alle raus, die ist das und der ist das. Und ich denke mir, ja, ist doch toll, ist doch schön.
Absolut. Also in meiner Sozialisation waren diese ganzen Themen sehr, sehr schambehaftet. Und ich merke auch, dass es bei vielen Leuten heute immer noch so ist, die jetzt so knapp über 40 sind, so wie ich. Mhm. Und das ist, also diese Hemmnisse sind noch lange nicht abgebaut und da wird unsere Gesellschaft auch noch sehr, sehr lange dran zu arbeiten haben.
Ich habe vor kurzem ein Interview gehört, da waren Luca Renner und Alfonso Pantisano zu Gast. Der eine Aktivist bei den Linken, der andere, glaube ich, bei der SPD. Und der Grundtenor des Gesprächs war, dass beide irgendwie so ein bisschen geäußert haben, sie wollen keine Toleranz, sie wollen Akzeptanz. Und irgendwie haben sie auch keinen Bock mehr, alles wieder von Grund auf zu erklären. Mhm. Kannst du das nachvollziehen?
Naja, Toleranz ist eben Duldung. Und Duldung ist ja nicht unbedingt was jetzt unbedingt positiv ist. Ne? Also so, ich dulde jetzt dies und das. Also
es impliziert ja, dass es schlecht ist. So.
Ja, also es impliziert so ein Othering. Ja? Mhm. Ihr seid halt anders, aber ihr seid da, ist okay. Mhm. Aber macht euren Kram mal auf eurer Seite des Rasens, so quasi. Kann ich ein Stück weit verstehen. Ich glaube, man ist noch nicht an dem Punkt in dieser Gesellschaft, wo man ums Erklären hundertprozentig drumherum kommt. Wenn man mal keine Lust drauf hat, muss es aber auch möglich sein zu sagen, ich kann es gerade nicht, ich will es gerade nicht. Ja, dann auch, wie gesagt, also unsere Gesellschaft braucht da noch Zeit und ob man das jetzt toll findet oder nicht, es ist, wie es ist. Ich glaube, es braucht auf jeden Fall strukturelle Veränderungen, um Leuten auch einfach mal rechtliche Rahmenbedingungen zu präsentieren und zu sagen, liebe CDU, das läuft jetzt so und so, egal ob euch das schmeckt oder nicht. Da könnt ihr jetzt nicht mehr gegen andiskutieren, dass der Geschlechterbegriff selbstbestimmt ist und dass da unbürokratische Mechanismen möglich sind und. Ne? Und eure menschenentwürdigenden Ideen davon, wie Gesellschaft gemacht wird, die sind jetzt passé. Sowas finde ich wichtig, um überhaupt mal eine Grundlage zu legen, auf die sich Leute berufen können, wenn es nämlich zu Zwistigkeiten kommt. Aber auf der anderen Seite ist Bildung natürlich was unheimlich Wichtiges und von daher ist Erklären auch leider nicht ganz weg zu diskutieren. Ne? Also wir brauchen eine andere Aufklärung in der Schule. Wir brauchen eine Aufklärung über Geschlecht, die eben nicht binär ist, die nicht patriarchal geprägt ist. Wir müssen uns mal mit Frauenmedizin beschäftigen und vielleicht auch Biologiebücher entwerfen, in denen die Vulva korrekt dargestellt wird. Also wir haben sozusagen so viele Bildungsdefizite angehäuft in dieser Gesellschaft, dass man ums Erklären im Moment nicht umhinkommt.
Ja, richtig. Darauf wollte ich jetzt auch so ein bisschen hinaus, wobei es ja Erklären und Erklären gibt. Also es gibt schon Situationen, wenn man in einem aufgeklärten Umfeld sich bewegt, wo man dann wirklich manchmal kaum glauben kann, dass die grundsätzlichsten Begriffe so gar nicht geläufig sind. Und da, finde ich, kann man auch vollkommen unabhängig, ob betroffen oder nicht, sagen, googelst du doch einfach mal selbst nach. Aber unabhängig davon gibt's ja auch in der Politik eben diese Taktik, die du jetzt auch angesprochen hast. Ach, lass doch noch mal drüber reden, ob nicht, vielleicht doch. Wobei eigentlich, als wir an dem Punkt waren, das ist menschenverachtend. Und ich glaube, du hast gesagt, Artikel 5 ist es?
Drei,
genau, sorry. Da hätte man eigentlich schon nicht mehr weiter diskutieren müssen. Und natürlich dann die Grundlagenbildung in der Schule, die einfach wirklich viel Unsinniges enthält.
Ja, aber gut, ich kann den Punkt auch verstehen. Ich bin auch nicht in so einem Beruf, dass ich jetzt sage, ich bin Politikerin und ich muss jeden Tag erklären, ich muss jeden Tag sozusagen queere politische Standpunkte rechtfertigen oder so. Also vielleicht, um die Personen, die du genannt hast, nochmal aufzugreifen. Ich weiß ja nicht, was die Motivation dieser Person ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ermüdend ist, wenn du es von morgens bis abends um dich hast und dass du dann auch eine Trans- oder eine Queer-Overdose hast oder sowas. Kann ich auch verstehen. Es ist nicht leicht, der Punkt, an dem wir jetzt sind.
Da passt ganz gut, dass ich jetzt über den Song Boomertränen sprechen wollte. Weil ja natürlich die Gesellschaft, in der wir jetzt leben, stark geprägt ist von eben dieser Babyboomer-Generation, die sich da so schön, meist konservativ, irgendwas zusammengebastelt hat, ohne nach rechts und links zu schauen. Und jetzt natürlich an diesen, wie sie es nennen, Werten und wie andere es nennen, Zwängen festhalten. Mhm. Und das finde ich jetzt allerdings dann schon sehr optimistisch von dir, dass du davon ausgehst, also so vermittelt ist der Song, dass die nachfolgenden Generationen es hoffentlich auf jeden Fall besser machen. Hast du wirklich den Eindruck, dass das...
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, ne? Aber auch da hast du ja auch Menschen. Das heißt, es gibt auch junge Leute, die das super finden würden, ne?
Du meinst jetzt diese ganzen Philipp Amthors oder...
Ja, zum Beispiel. Also so schlimm habe ich jetzt noch nicht gedacht, aber stimmt. Philipp Amthor wäre ein super Beispiel.
Gibt ja auch
Beispiel.
Noch andere, ja, ja. Da wage ich gar keine Prognose zu treffen. Ich hoffe, es wird keinen konservativen Backlash in den nachfolgenden Generationen geben. Ich könnte mir vorstellen, dass die mit Klimaproblemen so dermaßen viel zu tun haben, dass also sozusagen bestimmte Werte sich einfach von alleine verabschieden, weil sie tatsächlich vom katastrophalen Geschehen einfach weggespült werden, sozusagen vielleicht sogar buchstäblich am Ende. Wie das im Hinblick auf Geschlecht ist, weiß ich nicht. Also als Person, die trans ist, habe ich natürlich auch Angst vor konservativen Backlashes, die vielleicht meine Lebensqualität irgendwann drastisch einschränken, indem wieder eine Entrechtung stattfindet. Mhm. Also worst case scenario, wir haben eine AfD-Regierung oder irgendwie sowas, ne? Und da sind ganz viele Ängste und so. Also wenn ich das in dem Song so rübergebracht habe, dann ist das eine Hoffnung, die mich selber mal empowern soll, ne? Und die Stücke sind ja auch geschrieben, um eigene Hoffnungen irgendwie klanglich zum Ausdruck zu bringen und sich selber auch ein bisschen zu empowern. Und die Community natürlich auch, die zuhört. Aber wie es sich entwickeln wird, wage ich gar nicht zu sagen oder wage ich gar nicht mehr auszudenken.
Ja, eine Hoffnung, die ich mit dir teile. Aber ich frage mich dann halt eben manchmal, ob die wirklich so realistisch ist. Aber wie du eben sagst, die Hoffnung stirbt zuletzt und an irgendwas muss man ja glauben. Das wäre im besten Fall, dass ich sage jetzt mal, die Lösung ein kleines bisschen auf uns zukommt, dass die Zeit in unsere Hände spielt und sich viele Dinge dann einfach erübrigen.
Ja, ich glaube auch, also wenn man sich die letzten 5 bis 10 Jahre so anschaut und jede Person kann jetzt mal überlegen, wie sie selber über das Thema Gender spricht, ob sie ihre Sprache gendert oder wie unsere Idee von Sexualität und Ehe und all das sich in den letzten 5 bis 10 Jahren verändert hat, da hat sich doch schon wahnsinnig viel getan. Es gibt ja wirklich eine Menge positiver Erfolge, die auf queerpolitische Kämpfe zurückzuführen sind oder die auf feministische Kämpfe zurückzuführen sind. Und von daher ist ja die Hoffnung auch berechtigt, dass das unter Umständen auch so weitergehen kann.
Ich finde schon alleine die Existenz des Begriffs queer hat etwas schon fast Revolutionäres, würde ich sagen, ohne das jetzt hochhängen zu wollen. Aber das hat was Vereinendes. Ja, es schafft eine Gesellschaft. Diese Unterteilung ist zwar trotzdem möglich, aber es ist nicht mehr so stigmatisierend, wie es vorher sich anfühlte, wenn man sagt so und so und so, sondern man ist quasi in einer Gruppe. Mhm. Und das finde ich schon mal sehr angenehm.
Ja, also ich kann mich erinnern, als ich 2006 das Wort queer zum ersten Mal auf einem Album gesungen habe, das war auf Chateau Schrottgrenze, da wussten 95% oder mehr im Publikum nicht, was es heißt. Ja, und deswegen wurde es auch ignoriert. Aber das wird dir heute so nicht mehr passieren. Ne? Selbst die, die es vielleicht ablehnen oder so auf einem größeren Festival und sagen, oh Gott, so eine Band oder sowas.
Ja.
Selbst die verstehen genau, was gemeint ist. Zumindest wissen sie, dass der Umbrella-Term queer für etwas steht, von dem sie sich abgrenzen wollen. Ja, also zumindest das Wissen ist durchgesickert. Und das ist schon mal mehr als nichts.
Richtig. Aber man muss schon sagen, also gerade so diese Generation, die in diesem Song angesprochen wird, weil in dem Song geht's auch unter anderem ums Klima, dass du quasi darüber singst, wie die sich zum Thema Klima äußern und so. Und da war, also da habe ich wirklich erschreckende Situationen selbst auch schon erlebt, dass ich durch ein Dorf gelaufen bin und dann habe ich gesehen, da schauen hinten so Zöpfe aus dem Kofferraum raus. Was ist denn da? Aha. Und dann war das irgendwie so jemand, der so tun wollte, als ob er Greta Thunberg da hinten im Kofferraum drin hatte und unten drunter stand irgendwie, ich bremse nicht für Greta oder sowas. Und das finde ich dann schon extrem, wie erwachsene Menschen so einen Hass entwickeln können und so eine Motivation.
Furchtbar.
Ja.
Ja, das ist ein extremes Negativbeispiel. Gut, dass ich das noch nicht wahrgenommen habe, aber ich werde jetzt mal drauf achten.
Ja, gibt's ja definitiv psychologische Studien, warum Menschen lieber gerne gegen etwas sind statt für etwas. Mhm. Aber ich finde das schon ein extremes Beispiel, die Ausprägung, die man da sieht, wenn es darum geht, wie die wild die gegen diese KlimaaktivistInnen schießen. Ja. Unverständlich.
Es paart sich auch ganz häufig da mit einem extremen Frauenhass.
Mhm, genau, da mischt sich alles.
Im Fall Greta und auch andere Akteurinnen. Und das ist unsäglich, fürchterlich.
Was so schön vereint wie das Wort queer ist der Song Girlanden.
Mhm.
Da singst du sehr, sehr schön. Das hat eine sehr, sehr schöne Melodie. Und ich glaube, es ist nicht der Refrain. Ich glaube, das ist der C-Teil. Da singst du immer warten, warten auf Hoffnung.
Mhm.
Und das hat mich ein bisschen an Warten auf Godot erinnert. Hattest du das im Hinterkopf, dieses Theaterstück?
Nicht direkt. Ich kenne natürlich Warten auf Godot, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das je gesehen habe. Also.
Weil da geht's nämlich quasi um Warten ohne Aussicht auf Erlösung. Also ja. Eher so ein bisschen, es wird schon immer so bleiben.
Siehst du, da kommt also in Song 2, da geht es noch um Hoffnung. In Song 3 ist die Desillusionierung schon wieder in Full Effect.
Aber die Melodie ist schön.
Ja, die Melodie ist schön und auch andere Aspekte in dem Song sind ja eher so ein bisschen liebhabend, empowernd und so. Wir bilden Banden, wir sind Girlanden. Ist ja auch ein Song für Communities, die sich stützen. Und das ist für mich als queere Person in den letzten Jahrzehnten eine ganz wichtige Sache gewesen, die Wahlfamilie. Und davon handelt der Song für mich, vielleicht für andere, über ganz andere Personen.
Da geht es einfach um Menschen, die sich zusammentun und gegenseitig stützen, die vielleicht in Systeme nicht reinpassen, in Vorstellungen nicht erfüllen, die der Großteil der Gesellschaft einfach an alle meint, stellen zu müssen.
Ja, und die in einer neoliberalen, patriarchalen Gesellschaft einfach durchfallen. Ne? Da gibt es ja viele Varianten von sozioökonomischer Status, Armut, psychische Belastungen, ständiger Selbstoptimierungsdruck. Gibt ja viele Varianten, warum man durchs Raster fällt. Und
richtig. Und das wäre jetzt zum Beispiel mal was die ZuhörerInnen, die es jetzt noch nicht wissen, vielleicht mal in die Suchmaschine eingeben könnten, wie Transsein und Armut miteinander zusammenhängt.
Mhm.
Weil ich finde das zum Beispiel das ist viel zu komplex, um das hier zu besprechen. Wir können es natürlich gerne anreißen. Aber was dieses durch Transsein nicht in der Gesellschaft ankommen zu können, aus welchen Gründen auch immer, weil wie gesagt, nicht jeder wohnt in der Großstadt, nicht jeder kann damit so umgehen.
Mhm.
Es zerbricht vielleicht auch daran und was daran hinten dran dann steht, an wirtschaftlichen Konsequenzen, die man dann tragen muss. Türen, die einem verschlossen bleiben, ich finde es total wichtig.
Genau, also es fängt schon auf dem Arbeitsmarkt an, auf den wir alle irgendwie ja mehr oder weniger mal angewiesen sind. Und da gibt es ganz fürchterliche Geschichten, auch Menschen, die ich kenne, die den Status divers haben und so, und fast alle Firmen in den Metropolen zumindest werben mit, wir suchen MitarbeiterInnen MWD.
Genau.
Aber die Realität bei der Selektion der ArbeitnehmerInnen scheint aktuell, zumindest in der Wahrnehmung meiner Bubble, noch eine andere zu sein. Nämlich, dass der Status divers dazu führt, dass es ganz schwer ist, einen Job zu kriegen.
Ja, eben
und
genau.
Das ist fatal.
Genau. Und das ist auch so, würde ich auch gerne hier mal ansprechen, weil mich das wahnsinnig ärgert, wie so eine unüberlegte Aussage wie, ja, Menschen, die queer sind, die haben ja meistens Depressionen und so. Da stimmt ja was nicht. Und das ist einfach die dümmste, also es ist wirklich die simpelste Kausalkette, dass jemand, der sich mit sowas auseinandersetzt über einen langen Zeitraum, unsicher ist, dafür vielleicht wirklich ausgestoßen wird, vielleicht gerade keine Wahlfamilie hat, dass das vielleicht ein bisschen psychisch belastend ist und unter Umständen zu psychischen Problemen führen kann, ist jetzt nicht verwunderlich. Also dieses Ansetzen so an der falschen Stelle, finde ich.
Es gibt ja auch Politiker wie Friedrich Merz, die Kausalketten bis vor 2 Jahren noch in Talkshows breitgetreten haben und Homosexualität und Pädophilie in einem Atemzug nennen.
Ja.
Auch das ist eine Kausalkette, die also ganz, ganz alte Ressentiments nochmal aufreißt. Ja, der gleiche Typ sitzt heutzutage mit ganz unsäglichen Bezeichnungen für Geflüchtete in den gleichen Talkshows.
Richtig.
Es gibt diese Menschen einfach und sie sind leider auch Talking Heads, nach wie vor.
Richtig, aber es gibt halt zum Beispiel auch viele Leute, die sich so eine Sendung wie Pose anschauen auf Netflix und die super finden und dabei gar nicht verstehen, warum die denn alle in einer Wohnung wohnen. Das hatten ja auch Gründe, warum die alle in einer Wohnung wohnen. Stichwort Armut. Also
genau. Diese Houses und so, diese Kultur, wie die überhaupt zustande kam, klar.
Und das war das, was ich meinte eben mit Auseinandersetzung. Man kann noch immer sehr, sehr viel tiefer gehen in der Sache.
Absolut.
Und natürlich, einfach um das vielleicht auch nochmal zu sagen, solche Wahlfamilien können unter Umständen Leben retten.
Total. Total. Ja, und sie können eben auch, wenn du das Beispiel Pose bringst, dann können sie auch Subkulturen ins Leben rufen, die uns heute noch begeistern mit kulturellen Erzeugnissen oder beziehungsweise deren kulturelle Errungenschaften heute die Popkultur nach wie vor beleben. Ne? Also gerade diese Houses aus den queeren Communities in den USA, aus den queeren schwarzen Communities, muss man eigentlich auch sagen, oder People of Color Communities. Da wurden unheimlich viele Tänze, unheimlich viel Musik kreiert und so, die sich dann später Popstars wie Madonna angeeignet haben.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Genau, und deren Beats eigentlich nach wie vor heute in den Charts sind.
Ja.
Da hat man natürlich wieder eine Form der Ausbeutung, die auch wieder etwas bedrückend ist, aber ich sag mal, das kulturelle Artefakt, was entstanden ist, ist natürlich großartig.
Hm. Jetzt wohnst du in einer Großstadt, kommst aber, wir haben vorhin schon gesagt, aus Peine. Mhm. Hattest du auch ein Netz in Peine oder ist es wirklich, so wie ich es jetzt schon ein paar Mal angedeutet habe, dass es einfach total schwierig ist in einem kleinen Ort?
In den 90er Jahren habe ich in Peine gewohnt. Also das war, da gab es überhaupt kein queeres Netzwerk. Ich bin in Braunschweig ein bisschen unterwegs gewesen, in schwulen Communities damals. Und auch das waren meistens anonyme Räume, wo man, also Cruising-Räume, Darkrooms oder so Clubs oder sowas. Und da gab es auch ganz, ganz wenig Spaces. Also es ist kein Vergleich zu heutigen kulturellen Landschaften. Also das Angebot war auch einfach nicht da. Und es gab halt so Dating-Hotlines und so unsägliche Sachen. Das war aber alles sehr, sehr trashig und das habe ich nicht so für mich gesehen, sag ich mal.
Ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass es eine Sache gibt, wo ich mir unsicher war, ob man das so bringen kann. Und zwar, es gibt den Song Dysphorie, über den wir auf jeden Fall sprechen müssen. Du beschreibst Dysphorie als das Gegenteil von Euphorie, was ja eigentlich relativ leicht zu erklären ist. Also
das ist die kurze Formel zur schnellen Definition sozusagen, die ich da ausgerufen habe. Das ist natürlich noch ein bisschen komplexer.
Es geht um das, was im Körper ankommt, wenn Seele und Psyche über einen längeren Zeitraum verunsichert sind, zum Beispiel verängstigt sind, kann man das so sagen?
Ja, permanente Gereiztheit, Angstzustände, psychische Belastungen bis hin zu natürlich dauerhaften, schweren psychischen Erkrankungen. Hängt auch irgendwie zusammen, ich bin jetzt keine Expertin für psychologische Phänomene, aber hängt auch natürlich zusammen mit dem Minority Pressure, den queere Personen in Deutschland eigentlich permanent verspüren, wenn sie out and proud sind. Aber für Transpersonen gilt das ganz besonders, da sie eben häufig nicht anerkannt werden und ihnen ihre Existenz abgesprochen wird.
Und das Wort, das ich jetzt nicht wusste, ob man das so bringen kann, ist Geschlechterdysphorie. Weil Geschlechterdysphorie ja mit einer Krankheit in Verbindung gebracht wird. Und ich würde das nicht als Krankheit bezeichnen und ich weiß auch nicht genau, inwieweit Geschlechterdysphorie mit Dysphorie zusammenhängt. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Das wäre nett.
Also Geschlechterdysphorie ist ja sozusagen, oder nach meinem Kenntnisstand, das, was Transpersonen betrifft, ne? Und also Transgeschlechtlichkeit war ja bis vor kurzem auch noch als Erkrankung eingestuft im ICD-10. Oder worauf wolltest du hinaus?
Ob es in dem in diesem Song jetzt der Zusammenhang zu Trans ist, dass Transmenschen häufig Dysphorie haben aufgrund der Situation, die wir jetzt schon besprochen haben.
Ganz
okay, also das heißt, es steht als einzelner Begriff. Das hat jetzt mit Trans nichts zu tun, Dysphorie, sondern du erzählst es aus der Trans-Sicht, dass es zu Dysphorie führen kann. Das kann aber auch durch andere Sachen ausgelöst werden.
Das kann auch durch andere Sachen. Also auch hetero-cis-Personen kennen Dysphorien, ne? Also in vielfältigster Form. Das ist ganz klar.
Vielleicht auch durch Trauer zum Beispiel?
Das kann gut sein, ja. Also ich glaube, es ist so ein offener Zustandsbegriff, da findest du wahrscheinlich die unterschiedlichsten psychologischen Ausgangslagen.
Aber du erzählst es quasi aus deiner Warte, beziehungsweise aus der Warte der Menschen, die da auch in dem Video gezeigt werden.
Das sind alles Personen, die trans sind.
Genau, und eine Sache, die man, glaube ich, verstehen kann, egal ob man trans ist oder nicht, und das finde ich ist auch der bitterste Satz in dem ganzen Lied, und alle kennen mich immer besser als ich mich und alle wissen alles besser als ich. Das ist ja dieses Absprechen schon, eigentlich schon fast, um jetzt mal wieder zum Auslösen von psychischen Erkrankungen zu kommen, ist ja schon ein Absprechen vom Sein eigentlich. Wenn dir jemand erzählen möchte, du bist nicht so, du bist so.
Genau. Das ist eine Entmündigung der härtesten Sorte. Und das ist auch, also du musst dir vorstellen, jedes Mal, wenn du misgendert wirst, wenn du in ein Taxi einsteigst und dich vorstellst, hallo, mein Name ist Saskia, ich würde gern da und dahin. Und im nächsten Satz wirst du wieder misgendert. Ne? Und dann ist so, wo wollte er nochmal hin? Ne? Also diese ganzen Alltagssituationen, will ich damit sagen, sind so heftige Trigger-Moments, die in ihrer Summe einen ganz, ganz schwierigen Druck erzeugen können, weil das eine permanente träufelnde Dauerentmündigung ist, ne, die in deine Psyche einwirkt, von morgens bis abends, 24/7.
Und um jetzt mal zu dem Selbstbestimmungsgesetz zurückzukommen, das regelt es ja dann aber auch nur in Anführungsstrichen, wir haben ja schon geklärt, dass das so wahnsinnig wichtig ist, das regelt es aber ausschließlich auf gesetzlicher Ebene. Was du jetzt ansprichst und ja dann auch erfährst, sind ja gesellschaftliche Veränderungen. Und das, denke ich, dauert wahrscheinlich noch viel, viel länger.
Das dauert länger, aber die Wirkung struktureller Veränderungen ist nicht zu unterschätzen, wenn man sich die Ehe für alle zum Beispiel anschaut. Ne? Wie schnell das Akzeptanz und Normalisierung erfahren hat. Vielleicht dauert das bei Trans-Themen länger oder bei geschlechtlicher Selbstbestimmung allgemein länger, das glaube ich wohl, aber es ist einfach eine wahnsinnig wichtige Ausgangsbasis und es gibt Personen, die trans sind, gegenüber Institutionen, gegenüber ihrem ArbeitgeberInnen, gegenüber vielen Situationen, die auch im Alltag stattfinden, eine Handhabe. Und das ist halt was ganz Wichtiges. Es ist eine ganz andere Sicherheit. Und in Deutschland funktioniert das super. Wenn es eine Handhabe gibt, dann fangen Leute auf einmal richtig an nachzudenken und fangen an, ihren Sprachgebrauch zu ändern. Auf einmal klappt das alles wunderbar. Auch wenn sie vielleicht innerlich denken, ich nehme die Person jetzt doch nicht ernst oder ich nehme den Genderbegriff dieser Person nicht für voll und es interessiert mich alles nicht und so. Mag alles sein, aber es ist trotzdem eine andere Ausgangslage, die auch HaterInnen dazu zwingt, sich ein Stück weit drauf einzustellen.
Und in solchen, ich sag jetzt mal, Alltagssituationen ist man ja auch schon zufrieden mit einer Toleranz. Also wenn die Person eben sie sagt, dann ist es dir ja vollkommen egal, ob die Person das jetzt in vollem Umfang anerkennt, sondern dann, solange sie sagt, ist es ja dann schon okay. Dann bist du ja schon mal, ist ja schon mal eben diese Verwundung.
Das wäre schon mal ein Riesenstep.
Ja, so. Jetzt habe ich noch ein bisschen eine lustige Frage zu genau diesem Song. Wie kam denn diese 3-Fragezeichen-Melodie da rein? Sag nicht, dass du sie nicht hörst. Das glaube ich dir nicht. Als autophile Künstlerin hast du das gehört.
Also ich mag den alten Soundtrack der 3 Fragezeichen sehr gerne. Bert War das Bert Brack oder war das, nee, es war Fünf Freunde, glaube ich. Aber egal, die Musik von früher ist natürlich super und ich weiß, du meinst diese gepfiffene Melodie, ne?
Genau, die ja, Originalmelodie.
Das ist mir tatsächlich später aufgefallen irgendwann, aber da waren wir schon lange über den Punkt hinweg. Also es war kein beabsichtigtes Ding, vielleicht ist es jetzt nicht, dass wir jetzt eine Urheberrechtsklage kriegen von Europa.
Nee, ich glaube, das ist durch schon, das ist wahrscheinlich schon verjährt, oder, denke ich mal.
Keine Ahnung.
Also das ist ja erst später aufgefallen. Also
ich wusste das nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest.
Ich dachte so ein bisschen, weil die ja immer spielen mit diesen, das ist ein spezial gelagerter Sonderfall, um das so ein bisschen zu überspitzen. So spezial gelagert ist der Sonderfall gar nicht. So.
Ja, aber eine schöne Interpretation. Lassen wir lieber so stehen.
Lass uns mal über den Song Bürokratie sprechen. Ja. Da haben wir ja eigentlich schon ein bisschen über Bürokratie gesprochen. Ja. Das Wort kommt aus dem Französischen und heißt auf Deutsch Herrschaft der Verweigerung. Es klingt schon mal super unsympathisch.
Okay. Stark.
Der Song aus eben dieser Sicht ist so ein bisschen, also weiß nicht, ob ich den wirklich richtig verstanden habe, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du jetzt auf die Bürokratie einhauen willst, sondern es ist ein bisschen die Umkehr von Don't Hate the Player, Hate the Game. Also wie gesagt, die Umkehr und ein bisschen so der Fokus drauf, dass hinter dieser Bürokratie eigentlich ja Menschen stecken, die das beeinflussen können.
Klar, also Bürokratie an und für sich ist, glaube ich, jetzt nichts unbedingt Schlechtes, denn es ist ja ursprünglich mal entwickelt worden, um eigentlich eine Verteilungsgerechtigkeit oder eine Zugangschancengleichheit herzustellen. Das ist die Uridee von Bürokratie, soweit ich das weiß. Das ist aber nicht mehr der Fall. Wir sind ja konfrontiert mit ganz anderen bürokratischen Phänomenen. Es ist egal, ob du ins SGB II guckst oder ins Aufenthaltsrecht oder in verschiedene andere Bereiche der Sozialgesetzgebungen. Zum Beispiel, ne, das war jetzt so mein Trigger-Point, um diesen Song zu schreiben, dass es halt alles wahnsinnig aufgebläht ist und dass es auch eine gewollte Kleinhaltung von Ansprüchen und Personengruppen gibt. Ne? Also das prominenteste Beispiel dafür ist SGB II, fordern und fördern. Ja, dieser Satz kommt ja auch in dem Song vor. SGB II ist aber dahingehend sozusagen vollkommen missbraucht worden, weil eben der Forderungsaspekt absolut im Vordergrund steht. Mhm. Und der Förderaspekt jetzt neuerdings wieder ein bisschen breiter diskutiert wird, im Bundestag zumindest, weil man doch erkannt hat, dass Hartz IV komplett ungerecht ist, dass es Armut verstetigt, dass es soziale Ungleichheit manifestiert und so weiter und so fort.
Stigmatisiert auch. Ne?
Stigmatisiert ohne Ende, nach wie vor. Also ich freue mich über jede Tagesschau, wo keine Hängematte mehr gezeigt wird, wenn über das BürgerInnengeld gesprochen wird. Genau, und wollte ich mich in dem Song ein bisschen amüsieren sozusagen, ne? Dass die Bürokratie an und für sich eigentlich ja erstmal ein neutrales Instrument ist, was aber in der Realität jetzt eine ganz andere Verwendung gefunden hat und eigentlich ein Angstinstrument ist. Also Anträge sind so kompliziert, dass Leute Angst bekommen.
Mhm. Und dabei ist ja eigentlich immer noch ein bisschen Auslegungsspielraum, ist ja schon da. Hast du es mal erlebt, dass du ein positives Erlebnis hattest, dass du irgendwo auf dem Amt warst und irgendwie dann, nee, ne, ich auch nicht.
Ich kann mich jetzt so nicht entsinnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also wirklich ganz gleichgültig, auf welches Amt ich zurückblicke. Ich kann mich nicht erinnern, dass also wirklich immer nur dieses strikte Einhalten und ja.
Ja.
Ich habe aber mal ein paar, weil man sagt ja immer, nur in Amerika gibt es diese lustigen Gesetze von wegen Kinder nicht in der Mikrowelle und so. Ich habe mal drei rausgesucht, die es in Deutschland noch gibt. Von 1896 gibt es ein Gesetz, dass ein Fußballfeld grundsätzlich baumfrei sein muss.
Okay.
Sinnvoll.
Haben wir das schon mal sichergestellt?
Außerdem ist es verboten, im Abwasserkanal zu schwimmen. Und man darf grundsätzlich nackt Auto fahren, aber nicht aussteigen. Das kann dann bis zu 40 Euro kosten.
Ja, ganz wichtiges Gesetz.
Eben. Einfach nur, dass es
nochmal
klar. Aber
du trägst eine Maske oder so. Dann
genau.
Wird schon wieder komplizierter.
Ich habe mir noch den Song Lieber Regen rausgeschrieben, weil das für mich ist mein Lieblingssong von dem Album.
Oh,
kann
stark.
Ich sagen. Finde ich super. Musikalisch und textlich. Und dann habe ich mir überlegt, was kann man zu einem Song fragen, wo es um Rassisten, Rassistin, Faschisten, Faschistin, um Arschlöcher geht.
Mhm.
kann man auch gendern, Arschlöcherin. Und dann ist mir irgendwie nichts eingefallen, außer dass ich mir dachte, wie viele Songs muss man eigentlich noch darüber schreiben? Sag mir bitte, was die Motivation war. Man kann nicht genug Songs schreiben.
Das war einfach ein Song, der wirklich so rausgekommen ist, wie er da jetzt ist. Einfach eine Wut, die mal zur Entlastung niedergeschrieben werden musste. Also, und das auch möglichst schnell, weil, wie du schon sagst, es gibt sehr, sehr viele Songs darüber. Es ist schwer, darüber Lieder zu schreiben, weil das hat mit ganz viel schlechter Laune zu tun. Aber der ist einfach so entstanden, und zwar innerhalb eines Nachmittags. Und ja, hat sich ja auch zu tun mit den problematischen weltpolitischen Lagen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, ne?
Das heißt, er ist aus dem Affekt geschrieben worden, weil so hört er sich auch an.
Ja,
so sehr,
absolut. Das ist ein Affektsong, um sich mal Luft zu machen. So. Und die Band konnte da voll mitziehen und hatte da auch hatte die gleiche Empfindung, und dann haben wir es einfach so aufgenommen.
Du hast vorhin gesagt, dass Christian Kühl produziert.
Ja.
Und witzigerweise, als ich Jörg Möchenbier interviewt habe zum letzten Trixie-Album, habe ich ihm gesagt, dass ich finde, dass er bei Trixie so klingt wie du. Also das, da höre ich total die Ähnlichkeit. Ich finde, dieser Song, den hätten die auch zusammen machen können als Feature. Also
ja, okay.
Eine ähnliche Sprache, eine ähnliche Dynamik so im Singen, auch eine ganz dezent ähnliche Art zu singen. Er hat es natürlich von sich gewiesen, so, du machst das viel besser, aber ich finde, das ist
ja, also der Jörg, der macht es halt viel besser, finde ich auch. Und aber werde ich mal drauf achten. Ich kenne Trixie ziemlich gut, aber das ist mir noch nicht aufgefallen. Vielleicht hört man das selber nicht so raus, wie das andere können, weil man hört sich ja die ganze Zeit selber. Ja. Und ich höre Jörg auch schon seit Jahren, und wahrscheinlich entgehen mir dann die Feinheiten, aber ich werde da mal drauf achten. Schön, dass du es ansprichst.
Aber du hast mich jetzt schon richtig verstanden. Er hat von sich gewiesen, dass du besser singst. Er hat gesagt, du singst besser.
Ja, ja, ich sage auch, Jörg singt besser.
Okay, gut.
Jörg singt definitiv besser.
Dass wir es richtig verstanden haben. Was mir eingangs noch, es ist mir jetzt als Frage durchgegangen, was ich auch enorm finde, ist, dass so ein Name wie Schrottgrenze, der ja eigentlich schon sehr prägnant ist, der passt aber auf eure komplette Diskografie, ne? Den kann man ja, habt ihr nie drüber nachgedacht, den abzulegen, weil der eigentlich immer passend ist.
Das würde ich so nicht sagen. Es gab lange Phasen, wo wir überlegt haben, ob wir den Namen ablegen, aber wir haben einfach irgendwie nie einen anderen gefunden, mit dem wir uns so als Band identifizieren konnten. Deswegen hat er das überlebt. Das ist eigentlich sensationell, seit 29 Jahren.
Also für mich passt er. Für mich passt er immer.
Sehr schön. Hat ja
unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten. Bei dem Video zu dem Song, zu dem Titelsong, habt ihr so eine Star Trek, beziehungsweise eigentlich ist es keine Star Trek-Referenz. Man sieht euch da quasi so hinter einem, ja, so einem Steuerbord für ein fiktives Raumschiff stehen, und ihr senkt alle so die Köpfe auf die Seite. Ich glaube, es ist eher von Galaxy Quest, ne?
Ja, wobei ich eigentlich gerne die Star Trek-Referenz gehabt hätte, aber da hat unser Rahmen dann doch nicht ausgereicht.
Weil du Star Trek gerne magst?
Ja, voll. Total. Auch so Voyager und so, also so altes Zeug, ja. Das beruhigt mich ungemein. Mag auch Star Wars total gerne, und ich bin total Sci-Fi.
Alle Teile Star Wars?
Nee, also die Sequels fand ich natürlich auch überwiegend schlecht. Aber ich sag mal so, die Originaltrilogie und die Prequels mag ich gerne, ja. Selbst die schmalzigen Anakin Skywalker-Filme.
Ja, ich auch. Liebe Saskia, dann passt die Abschlussfrage nämlich perfekt zu deinen Vorlieben. Wenn du das Geld hättest, würdest du ins All fliegen wollen?
Oh, das ist eine tolle Frage. Ja, also klimapolitische Aspekte mal außen vor. Ich finde, nicht jede Person sollte ins All fliegen. Deswegen würde ich wahrscheinlich verzichten tatsächlich, aber toll fände ich schon, muss ich zugeben.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, und ich hoffe, ich habe dir Fragen gestellt, die du nicht schon tausendmal beantwortet hast.
Nee, das war ein richtig schönes Gespräch mit ganz vielen neuen Fragen. Vielen Dank.